Ich habe eigentlich angekündigt, dass ich es auch ein bisschen mit Daten aus der Empirie füttern werde. Da habe ich mich jetzt dagegen entschlossen, sondern ich werde jetzt mal versuchen, ein bisschen Verwirrung zu stiften. Dahingehend, dass ich ein bisschen über Monaden sprechen werde. Vielleicht wissen Sie, der Gabriel Tart hat die Geschichte der Wissenschaft als eine Geschichte der Monaden beschrieben und hat damit auch in Verbindung gebracht, dass es der Anfang wäre für eine Soziologie. Also wenn man so denkt, wie die Wissenschaften als eine monadologische Verfahren der Wissenschaften, würde man einen guten Anfangsgrund für die Soziologie haben. Dem hat ja bekanntermaßen Durkheim widersprochen. Und anschließend daran will ich jetzt ein bisschen auch bezogen auf das Konferenzthema Prozessualität und Instabilität ein bisschen nachdenken. Lange galt es als primäres Ziel der Wissenschaften, allgemeine Schemata der Natur oder Universalien des Kosmos zu bestimmen. Dieser ambitionierte Versuch, eine universale Science-Matrix alles Seienden zu benennen, dieser gigantische Traum ist heute gescheitert, so Ilya Prigozhin und Isabel Stengers lapidar in Dialog mit der Natur aus dem Jahre 1980. Ganz im Gegenteil, so Prigozhin und Stengers, wohin wir auch blicken, finden wir Entwicklung, Diversifikation und Instabilität. Dies gilt interessanterweise für alle grundlegenden Ebenen im Bereich der Elementarteilchen, in der Biologie, in der Astrophysik. Das Bild der Natur hat sich grundlegend geändert hin zum Mannigfaltigen, zum Zeitbedingten, zum Komplexen. Mit diesem Gestaltwandel des wissenschaftlichen Denkens verbinden Prigozhin und Stengers eine Abkehr von zeitunabhängigen Gesetzen, von Gesetzen also, die behaupten, ich zitiere, sobald die Anfangsbedingungen gegeben sind, bestimmen diese ewigen Gesetze für alle Zeiten die Zukunft, so wie sie die Vergangenheit bestimmt haben. Die neue, wie ich sie nennen möchte, monadologische Herausforderung ist, so Prigozhin und Stengers, seit dem 19. Jahrhundert zu verfolgen und besteht darin, die Komplexifizierung von Welt durch die Berücksichtigung von Zeit selbst in der Einfachheit der mikroskopischen Welt wiederzufinden. Also es geht auch um die kleinsten Dinge, um darin die Komplexität wiederzufinden. Dadurch wird, ich zitiere, das Werden ein inhärentes Merkmal der Realität, als auch die Vorbedingung menschlicher Erkenntnis, das heißt des Verstehens der belebten und unbelebten Natur, der größten wie kleinsten Einheiten, der nahen und fernen Zusammenhänge. Die Einsicht in die Prozesshaftigkeit der Welt und dem Wissen darüber benennt das Ende der Idee der klassischen Rationalität, die das Verstehen gleichsetzte mit der Entdeckung deterministischer Regeln, der Entdeckung des Seins, das sich hinter dem Werden verbarg. So Prigozhin und Stengers in Das Paradox der Zeit in den 90er Jahren. Das Ende der klassischen Rationalität lässt ein monadologisches Denken sichtbar werden, womit das Sein nicht im Gegensatz zum Werden verstanden wird, vielmehr generieren Sein und Werden Beziehungszusammenhänge, deren Seinsrealitäten nicht mehr als vorhandenes Seiendes gestellt werden, wie Heidegger sagen würde, sondern als genetische Tätigkeiten, so Feuerbach bereits 1837, die das Sein als Möglichkeit der Entwicklung bestimmen. Mit Whitehead gesprochen, das Wie ein wirkliches Einzelwesen wird, begründet, was dieses wirkliche Einzelwesen ist, sodass die beiden Beschreibungen eines wirklichen Einzelwesens nicht voneinander unabhängig sind. Sein Werden liegt seinem Sein zugrunde. Dies ist das Prinzip des Prozesses. So Whitehead. Strukturen verweisen so auf die Komplexität von Prozessen, die keineswegs strukturiert, linear oder gar homogen verlaufen müssen. Genauso gut können inhomogene Strukturveränderungen durch hochgradig strukturierte Prozesse in Gang gehalten werden, können kleine Veränderungen große Effekte generieren, können aus ungleichgewichtigen Systemen spontan neue Strukturtypen entstehen und so weiter. Monadologisch wird die Differenz von Struktur und Prozess nicht durch ihre anfängliche Gegensätzlichkeit gedacht, sondern Strukturen, das heißt alles, was irgendwie auf Dauer hat, durch ihr Werden, durch ihr prozessuales Sein, verständlich, zugänglich, disputabel. Konzeptuell wird somit von Anfang an die Tyrannei des Entweder-Oder und das damit verbundene einsame, beurteilende entscheiden müssen zwischen Prozess oder Struktur problematisiert und politisiert. Prozessorientiertes monadologisches Denken verweist dementsprechend auf den eigentümlichen Zusammenhang, dass alle Dinge werdende Gesellschaften sind und nicht Gesellschaften, die sich aus Dingen zusammensetzen, deren Realität sich von der von Gesellschaften klare et distincte unterscheidet. Mit der Gesellschaftlichkeit aller Dinge wird auch der Gegensatz zwischen Gesellschaft und Natur hinfällig. Monadologisches Denken widersteht somit der Idee, die Differenz zwischen Ding und Gesellschaft, zwischen Individuum und Gesellschaft, zwischen Einheit und Vielheit, zwischen Natur und Kultur, Struktur und Handlung, Ordnung und Unordnung als einen ontologischen, wesensmäßigen oder gar feindlichen Gegensatz zu konzipieren. Würde man also Emil Durkheim verfolgen wollen, dass, ich zitiere, die erste und grundlegendste Regel soziologischer Methode darin besteht, die soziologischen Tatbestände wie Dinge zu betrachten, müsste man Gabriel Tarr zur Rate ziehen, für den jedes Ding eine Gesellschaft ist und alle Phänomene soziale Tatsachen sind. Ich werde nun diesen zentralen Zusammenhang versuchen, in einer ersten Annäherung zu denken. Eine erste These lässt sich wie folgt formulieren. Es ist die Prozessualität des Seins der Dinge, die die Variabilität der beobachteten Phänomene multipliziert und somit das Verständnis der Genese, der Stabilisierung und des Wandelns sozialer Ordnungs- und Strukturzusammenhänge komplizierter, interessanter, lebendiger, kontroverser macht. Damit lässt sich eine zweite Hypothese verknüpfen, die ebenso auf monadologisches Denken verweist. Nimmt man an, dass, ich zitiere, ein gewöhnlicher körperlicher Gegenstand, der zeitliche Dauer hat, eine Gesellschaft ist, so Whitehead, und dessen Sein sich komplexen Prozessen verdankt, so lässt sich der Begriff sozial selbst prozessual denken und nicht als das einfache Äquivalent zu Gesellschaft, die wiederum im einfachen Gegensatz zur Natur gedacht wird. Im Modus einfacher Äquivalenz wird durch das Gleichsetzen mit Gesellschaft die einfache Differenz, die das Soziale im Unterschied zum Nichtsozialen konzipiert, auf Dauer gesetzt und markiert dadurch zwei getrennt voneinander existierende Seinsbereiche. Zwar ist der Bereich der Gesellschaft die Realität, aus der heraus sich das Werden der Dinge zeigt, auch die der Natürlichen, jedoch begründen sich prozessualen Einsichten auf einer metastabilen Unterscheidung von Seinseinheiten, die das Soziale vom Nichtsozialen trennt. Wann immer nun aber von nicht-sozialen Akteuren und deren Relevanz für das Werden und Sein des Sozialen gesprochen wird, setzt man sich im Sinne der Logik einfacher Äquivalenz und einfacher Differenz der Gefahr aus, zu naturalisieren, zu ontologisieren, das heißt in die Metaphysik zurückzufallen. Ja, man begibt sich in das Risiko zur metaphysischen Gefahr, für alle die Sozial- und Kulturwissenschaften zu werden, die in mühsamen Anstrengungen den eigenen Objektbereich dadurch markiert haben, dass sie die Unterscheidung Gesellschaft-Kultur versus Natur als eine gesellschaftliche entlarven und es sukzessive die Gesellschaft ist, die im Gegensatz zur Natur in der Lage ist, Natur zu konstruieren, zu verstehen, auszubeuten, zu schützen und so weiter. Die Prozesse der Natur finden, so die Logik einfacher Differenz, in der Gesellschaft statt. Geht man aber davon aus, und das will der monadologische Blick leisten, dass alle Dinge, die sozialen wie die nicht-sozialen, die menschlichen wie die nicht-menschlichen, die organischen wie die anorganischen, nur in und durch ihre Prozessualität zu dem werden, was sie sind, löst sich nicht nur die einfache Äquivalent sozial ist gleich Gesellschaft, sondern ebenso die einfache Gegensätzlichkeit von Natur versus Gesellschaft, nicht-sozial versus sozial, in ein Kontinuum von mannigfaltigen, zeitbedingten und zeitbedingenden wie komplexen Differenzierungen auf, die durch soziale und nicht-soziale Einheiten zustande kommen. Unterstellt man die Handlungsmacht des Nicht-Sozialen im Zeitraumspiel, so wie Heidegger das nennt, im Zeitraumspiel gesellschaftlicher Wirklichkeit, dann wird die Zeit weder subjektivistisch vereinnahmt, noch Raum objektivistisch vorausgesetzt, dann bedeutet der damit einhergehende Verlust von einfacher Äquivalenz, sozial ist gleich Gesellschaft, und des einfachen Gegensatzes, Gesellschaft ist nicht gleich Natur, das Sichtbarwerden von nicht einfachen Differenzen, die sich nicht im Gegensatz, sondern in der Verknüpfung mit dem Nichtsozialen zeigen. Die Rede von nicht einfachen Differenzen erlaubt eine dritte Hypothese. Das Soziale ist gradual verschieden. Gesellschaften sind mehr oder weniger sozial. Ein Maximum an Sozialität der Dinge, also eine Materialisierung jeglicher Art, verweist auf ein Maximum an Stabilitäten, das durch die Kontinuität gewohnter Prozesse aufrechterhalten wird. So komplex, mannigfaltig, heterogen, instabil, letztere auch sein mögen. Das würde man in der Gender-Diskussion vielleicht das Undoing of the Social nennen. Mit der Zunahme an Prozessualität durch extrasoziale Einheiten, also solche Akteure, die nicht Teil der vorhandenen Sozialität sind, verkomplizieren sich Gesellschaften und es verbindet sich damit zunächst eine Abnahme an Sozialität, die erst im Zuge ihrer Wiederholungen wieder sozialer werden. Das kann so weit gehen, dass sie sozial unkenntlich werden und als einfache und dürftige Dinge, das heißt zum Beispiel als Subjekte oder Objekte erscheinen, die ebenso in einfache oder dürftige Gegensätze geraten können. Es lässt sich festhalten, monadologisches Verstehen der Dinge meint, die Dinge in ihr Werden zu überführen und jede noch so kleine Einheit in ihrer Mannigfaltigkeit, Zeitbedingtheit und Komplexität zu rekonstruieren. Makro- wie Mikroeinheiten gleichen sich dadurch, dass sie mannigfaltig, zeitbedingt und komplex sind. Durch den monadologischen Blick, seien die beobachteten Einheiten noch so klein, werden die Dinge komplizierter, als sie phänomenologisch erscheinen, da sie als emergente, multiple Relationen, als fragile Gesellschaften in den Blick kommen. Dadurch zeigt sich der paradoxe, für Monaden zentrale Zusammenhang, dass die individuelle Realität eines Dings eine Realität besitzt, die sich im Übergang befindet. Das heißt, eine Realität, die seinen Bestandteilen abgeht, also mehr Realität besitzt, und zugleich dazu übergeht, dieses Mehr an Realität sogleich zu verlieren, wenn es als Objekt für andere Subjektivierungsprozesse anschlussfähig erscheint, von Belang werden kann oder wird. Bei Whitehead wird das mit affektualer Tönung benannt. Dadurch ist das gegebene Ding dann auch wieder in der Lage, eine korrespondierende Aktivität auszulösen. Dieses mehr oder weniger der Realität ist nun kein Grund für gegensätzliche Wesensunterschiede, sondern der Hinweis auf Gesellschaftlichkeit, auf die Multiplizität von Wirklichkeit, von unterschiedlichen Modi der Existenz, Modi der Differenzen, die durch das gegenseitige Erfassen, wie Whitehead das nennt, von Subjekt und Objekt ermöglicht werden. Leibniz' Monadologie wird dahingehend verschoben, dass Monaden nicht als dynamische, integrable und geschlossene Systeme verstanden werden, also die Monade nicht als göttlicher Typus, der sein Sein mit dem Seienden verwechselt, indem diese eine prästabilisierte Harmonie suggeriert, sondern Monaden werden durch ihre Prozessualität, ihren offenen, emergierenden und differenzierenden Wirklichkeiten sichtbar. Monadologisch gedacht ist Wirklichkeit somit nicht als Verhältnis von göttlichen Typen zu verstehen, sei es das Verhältnis von natürlicher und sozialer Wirklichkeit, von gegebenen ersten Qualitäten und wahrgenommenen zweiten Qualitäten, von Subjekt und Ding, die dann je nach göttlicher Perspektiven diesen oder jenen aktiv oder passiv erscheinen lässt. Also entweder durch das eine oder das andere verstanden oder erklärt wird. Das heißt, weder verweist Verstehen auf einen rein subjektiven Vorgang, noch Erklären auf objektive, koersive, seiende Zusammenhänge, die durch Gleichungen sogenannte Naturgegebenheiten sichtbar machen. Subjekt und Objekt sind relative Begriffe von Erlebnisvorgängen, von Erfahrungsvorgängen, die Whitehead als Erfassen beschreibt. Ich zitiere: Ein Erlebnisvorgang ist Subjekt im Hinblick auf die Aktivität, in der es um ein bestimmtes Objekt geht. Und alles ist Objekt, was in eine bestimmte Aktivität in einem Subjekt hervorruft. Die subjektive Form der Erfassung bestimmt die Effektivität der affektiven Tönung, also der Tönung dessen, was das Objekt auslöst. Das Wirklichwerden des Erlebensvorgangs zu einem Wirklichseinden ist ein Ereignis, so Heidegger, so weitet, das aus den für ihn relevanten Objekten entsteht und zugleich vergeht, indem es in den Status eines Objektes für andere Erlebnisvorgänge übergeht. Also wir haben sozusagen die Subjektivierung, Prozesse, die ein Objekt generieren, und in dem Moment, wo es zum Objekt wird, verliert es wieder die Realität, weil es sozusagen für andere Objekte und andere Subjektivierungsprozesse anschlussfähig erscheint. Derartige Dinge des Übergangs, Atome, Individuen, Menschen und so weiter, die im Moment des, wie weiter das nennt, affektiven Selbstgenusses eine absolute Realität besitzen, die seinen Bestandteilen abgehen, sind für Whitehead Gesellschaften. Er nennt sie Monaden, schöpferische Differenzen, Aktualisierungen von Möglichkeiten neuer und anderer Realitäten, die wieder auf andere Möglichkeiten verweisen. Der ontologische Status von Objekten als aktive Einheiten ist hier von zentraler Bedeutung, denn so Whitehead schließt jeder Erlebensvorgang in seinen Entstehen ein transzendentes Universum anderer Dinge ein. Also es geht immer sozusagen um den Einbezug des anderen, der sich der eigenen Perspektive entzieht. Das Wissen, das Erkennen von Objekten als die bewusste Artikulation der Monaden ist ein zusätzlicher Faktor, der den Erlebnisvorgang beschreibt. Er verweist auf das Involviertsein von Bewusstsein, das aber lediglich als ein, ich zitiere, Extrem einer Skala, auf der sich alle Vorgänge überhaupt anordnen lassen, die insgesamt die Natur konstituieren. Das Wahrnehmen der Dinge ist somit keine ausschließliche Sinneswahrnehmung, das heißt ein integrierender Vorgang der Objekte durch ein sinnlich wahrnehmendes Subjekt, sondern eine provokante Konstruktion, also eine hervorbringende Konstruktion, das heißt ein komplexer Vorgang des Erfassens und Hervorrufens von Differenzen, von Kontrastierungen, von Existenzen, sprich von Monaden. Entscheidend ist also, dass dieser gerade geschilderte Erlebnisvorgang nicht mit sinnlicher Wahrnehmung gleichzusetzen ist, sondern auf die Kontinuität oder Vektorstruktur von Natur verweist. Das heißt, trotz aller Individuierung geht es weiter, da das Vergangene in die Zukunft hineinwirkt, ohne dadurch die Zukunft der Dinge bestimmen zu können. Diese relative Unbestimmtheit werdender Dinge markiert ihr gesellschaftliches Sein. Ein Zitat von Whitehead, der versucht, sozusagen die Ereignis und Prozessualität von Dingen zu beschreiben: The past has an objective existence in the present, which lies in the future beyond itself. Dieser bedeutsame Kontrast des Wahrnehmens verweist für Whitehead auf die Entdeckung von Kreativität als den Prozess, der den Unterschied zwischen Vergangenheit und Zukunft markiert. Ich zitiere: Die Kreativität ist die Aktualisierung der Potentialität, und der Prozess der Aktualisierung ist eine Gelegenheit zum Experimentieren. Der Prozess der Schöpfung ist die Form der Einheit des Universums. Nach dem hier vorgeschlagenen monadologischen Blick bleibt festzuhalten, dass Materialisierungen jeglicher Art, Atome, Moleküle, Zellen, Individuen, Krankheiten, Technologien, Nationen und so weiter, mehr oder weniger instabile, pulsierende Gesellschaften darstellen, die durch Subjektivierungs- und Objektivierungsprozesse mehr oder weniger sozial werden. Sozialität durch Kreativität einbüßen, Sozialität durch Wiederholungsprozesse wiederherstellen. Nach Georg Simmel tut die Soziologie gut daran, ähnlich wie der monadologische Blick der Naturwissenschaften, sich den kleinen Zusammenhängen zu widmen, um die großen zu verstehen. Für Simmel lässt sich das Problem der Soziologie und damit auch von STS mit einem geschärften Blick auf die, ich zitiere, Dazwischenwirkung unzähliger, im Einzelnen weniger umfänglichen Synthesen angehen. Sie sind das wirkliche Geschehen das sich zu makroskopischen festen Einheiten und Systemen erst zusammenkettet und hypostasiert. Diese der psychologischen Mikroskopie zugänglichen Wechselwirkungen zwischen den Atomen der Gesellschaft erwirken, so Zimmel, die ganze Zähigkeit und Elastizität, die ganze Buntheit und Einheitlichkeit dieses so deutlichen und so rätselhaften Lebens der Gesellschaft. Auch der französische Soziologe Gabriel Tarte fordert, den Blick auf mikroskopische Prozesse zu konzentrieren. Nur so kann das Risiko minimiert werden, die konkreten Prozesse der Differenzierung durch abstrakte Erklärungsmuster von Gegensätzen zu beschreiben. Was das heißt, werde ich jetzt ein bisschen entwickeln. Die sozialen Veränderungen im Kleinsten zu erfassen, um so die sozialen Zustände zu verstehen, das ist Tarts und Simmels Credo. Dafür braucht es jedoch einen Formausdruck des Gegensatzes, so Simmel und Tarte, der nicht wie traditionell angenommen als ein Maximum von Verschiedenheit zu konzipieren ist, sondern eben monadologisch zu denken ist. Der Gegensatz als ein Maximum an Verschiedenheit entfaltet eine Begriffslogik des Entweder-Oder, der, wie Simmel so schön sagt, vom Leben entleert ist. Tarte schlägt nun vor, den Gegensatz nicht zu verabschieden, sondern als allgegenwärtige, aber vereinfachte Form des Verhältnisses von Differenz und Wiederholung zu denken. Sukzessive ist der Gegensatz ein Maximum an Differenz, das heißt eine minimale Wiederholung im Verhältnis zur Differenz selbst. So Tarte in der deutschen Übersetzung die sozialen Gesetze. Für Tarte konstituieren Gegensätze immer eine Dualität, jedoch nicht von einzelnen Wesen oder Wesenszuständen, einzelner oder Gruppen, sondern beschreiben die Relation zwischen Tendenzen und Kräften oder, wie Simmel sagen würde, von Beziehungsrichtungen. Demzufolge ist der Gegensatz eine ganz eigentümliche Art der Wiederholung, die zweier ähnlicher Dinge, welche geeignet sind, sich gegenseitig zu vernichten, eben durch ihre Ähnlichkeit, so Gabriel Tarte. Für Gabriel Tarte sind nun Beispiele feindlicher Gegensätze des Entweder-Oders Kriege, Konkurrenz und Diskussion. Diskussion zum Beispiel innerhalb von parlamentarischen Debatten. Sie sind typische Praktiken politischer und sozialer Oppositionen, feindlicher Gegensätze, die mit unterschiedlichen Mitteln versuchen, relative Einheit zu erzielen. Feindliche Gegensätze, so Tarte, sind aber lediglich sich selbst erschöpfende Vermittler mit nur eingeschränkten Nutzen, aber hohen Kosten. Der Gegensatz ist ein Mittel des Kampfes und nutzt primär zur Polarisierung, sodass eine Seite mit militärischen Mitteln den Sieg davontragen kann, dass es einem der Beteiligten der Konkurrenz gelingt, den Erfolg und damit das Ende der Konkurrenzsituation zu erreichen, oder dass ein Konsens in der Diskussion hergestellt wird und damit das vorübergehende Ende von Kontroversen bewirkt. Obwohl die kämpferischen Mittel des Gegensatzes mehr oder weniger stabile, mehr oder weniger anhaltende Gleichgewichte generieren, ist das Denken und Handeln im Modus der Gegensätzlichkeit für Tarte ein anstrengendes und verlustreiches Operieren, welches das schöpferische Potenzial der darin verwickelten Akteure nur minimal nutzt, sie sogar zerstört wie in Kriegen, sie lähmt wie in Diskussionen und unwirksam werden lässt, wie man auch im parlamentarischen Diskussionen sehen kann. Die Differenz hingegen, die den Gegensatz, also die Differenz im Gegensatz zum feindlichen Gegensatz, die den Gegensatz und die verschiedenen Anpassungs- und Ordnungsformen bedingt, ist für Tarte die schöpferische Wiederholung. Die schöpferische Wiederholung ist das solidarische Prinzip, das die Sozialwissenschaft mit den anderen Wissenschaften verbindet, aber auch unterscheidet sozusagen. Der sozialen Wirklichkeit menschlicher Gesellschaften kommt insofern eine spezifische Rolle zu, da sie als das Prozessieren und Wiederholen von intermentalen Prozessen die einzige Realität konfiguriert, die wir so Tarte von innen kennen. Also innen meint damit nicht intramental im Kopf, sondern intermental, wie man, also Handeln auf Distanz, zwischen zwei Personen, die Ideen verbinden. In menschlichen Gesellschaften ist das vorherrschende Prinzip der schöpferischen Wiederholung die Nachahmung, die jedoch ohne biologische Wiederholung, zum Beispiel Vererbung, Reproduktion und physikalische Wiederholungen, also Wellen, nicht aktualisierbar wären. Nachahmung verweist auf die Sozialisierung individueller Ideen. Das heißt, Ideen verbinden sich mit anderen Ideen, vermehren und differenzieren sich. Daraus entstehen heterogene Handlungs- und Ordnungsmuster, die in modernen Gesellschaften zunehmend technisch-wissenschaftlich vermittelt sind. Der Wiederholung etwas Neues entlocken, ihr die Differenz entlocken, das ist die Rolle der Einbildungskraft des Geistes, so Tat. Die so entstandenen individuellen Differenzen werden durch Prozesse der Nachahmung sozialisiert und generieren ihre eigenen Differenzen und Differenzierungen, deren sozialen Typiken wiederum in den, ich zitiere, extrasozialen Beziehungen der Mitglieder zu suchen sind, das heißt in der Beziehung zur Flora, Fauna, der Erde, der Atmosphäre ihres Landes oder auch zu Mitgliedern ausländischer, anders gearteter Gesellschaften, so Gabriel Tharp. Wird Tharp beginnt oder verändert sich das Soziale also nicht notwendig zwischen oder durch die Interaktion von zwei Individuen, sondern beginnt bereits im Individuum. Wenn dieses hin und her schwankt, unschlüssig ist, das Neue, Andere oder Fremde seiner Umwelt anzunehmen oder zu verwerfen. Das ist nun gar nicht mit Psychologismus zu verwechseln, sondern, ich zitiere, gerade weil das Soziale dem Psychologischen entstammt, ist das Psychologische durch das Soziale zu erklären, so Gabriel Tharp. Wenn jede psychische Aktivität an das Funktionieren eines körperlichen Apparats gebunden ist, heißt das, so Tharp, dass kein Individuum in einer Gesellschaft sozial handeln kann, ohne die Mitarbeit einer großen Anzahl anderer Individuen, da meinen wir zum Beispiel Zellen oder Enzyme und so weiter, von deren Existenz es zumeist nicht einmal etwas ahnt. Das Soziale lässt sich also gerade nicht auf menschliche Akteure und Beziehungen reduzieren, sondern ist ohne die Mitwirkung nichtmenschlicher Akteure weder herstellbar, stabilisierbar noch veränderbar. Damit verbindet Tharp eine profunde Erneuerung, welche die soziologische Interpretation aller Dinge in jedweden Wissensbereichen bewirken wird, so Tharp. Falls der Ausgangspunkt der soziologischen Analyse die Heterogenität und nicht Homogenität der Dinge impliziert. Das setzt voraus, wie Tharp richtig bemerkt, dass jedes Ding als eine Gesellschaft und alle Phänomene als soziale Tatsachen zu verstehen sind, gerade weil diese in der Verknüpfung mit dem Nicht-Sozialen entstehen, sich vervielfältigen und verändern. Also das Soziale wird immer gedacht, nicht in der Abgrenzung zum Nicht-Sozialen, sondern wird aufrechterhalten, abgelehnt, verkompliziert, vereinfacht, durch Verknüpfung mit dem Nicht-Sozialen. Würde es nichts als das Soziale geben, so Gabriel Tharp, so könnte man davon ausgehen, dass die Gesellschaften ewig unverändert bleiben. Sozialität im Tharpschen Sinne meint Kontinuität, das heißt die Schaffung von Anschlussverhältnissen in der äußersten Diskontinuität, also zum Beispiel zwischen zwei Personen. Sozialität wird also nicht in der Logik des Gegensatzes sozial-nicht-sozial gedacht, das einer a priori Entscheidung zwischen entweder sozial oder nicht-sozial bedarf, um eine Einigung darüber zu erzielen, was Gesellschaft ist. Vielmehr wird Sozialität monadologisch verstanden als Prozess der Verknüpfung von Differenzen, der wiederum Differenzen herstellt, reorganisiert, verwirft. Wiederholung wird somit als das Differenzierende der Differenz operationalisiert. Die Differenz ist folglich der Prozess, durch den die Differenz weder größer noch kleiner wird, sondern zunehmend differiert. Das war der entscheidende Punkt von Gabriel Tharp, dass dass Differenz immer sozusagen auf Differenzierung verweist und sozusagen nicht als ein gleichbleibender Prozess. Die Differenz ist folglich der Prozess, durch den die Differenz weder größer noch kleiner wird, sondern zunehmend differiert und sich selbst zum Zweck setzt. Dementsprechend findet man mehr Soziologie in den Dingen, mehr Variation, mehr Differenzierung, mehr Soziales, wenn man das Nicht-Soziale, das Individuelle, das Erfinderische, das Nichtmenschliche, das Somatische, das Affektuale, das Sinnliche, das Mentale nicht als Gegensatz zum Sozialen wegrationalisiert, sondern das Soziale in der Verknüpfung mit dem Nicht-Sozialen sieht. Die Generierung, die Stabilität und der Wandel von menschlichen Ordnungszusammenhängen ist also nicht ohne die produktive Solidarität mit psychischen, biologischen und physischen Wiederholungen, die ihre je eigenen Differenzen artikulieren, möglich. Die unterschiedlichen Wiederholungen sind notwendige Mediatoren oder Mittler, also Transformationssysteme, und nicht nur reine Zwischenglieder, also reine Transportsysteme, um eine Unterscheidung von Akteurnetzwerk zu benutzen, von Differenzierungsprozessen. Also die Wiederholung transformiert sozusagen Wiederholungsprozesse. Also man hat sozusagen nicht mit einer Kopie von originalen Zusammenhängen zu tun, sondern mit einer ständigen Differenzierungsprozess von Ereignissen, die auf irgendeine Form anschlussfähig erscheinen müssen. Kommt es zur Politisierung des Sozialen, das heißt zur Infragestellung und Veränderung sozialer Ordnung, dann werden nicht soziale, die noch nicht Teil der Nachahmung sind, zu erfinderischen Akteuren des Sozialen. Das können Menschen sein, auch Technologien, SARS-Viren, Nanopartikel und so weiter. Sie sind in einem doppelten Sinne politisch, da sie nicht nur den Kosmos sozialer Ordnungs- und Anschlussroutinen unterlaufen, in Frage stellen und verändern, sondern auch wissenschaftliche Beobachtungsroutinen sozialer Wirklichkeit hinterfragen und verändern können. Mit Hart beginnt die Geschichte der Soziologie und wohl auch SDS als Monadologie, das heißt als konstruktivistische Widerständigkeit gegenüber Unterscheidungsstrategien, die auf vermeintlichen Wesensverschiedenheiten gründen und die Logik des Entweder-Oder suggerieren. Eine monadologisch verfahrende Soziologie kann demnach empirisch wie konzeptuell als Kritik auf die Unterscheidungsformen im Modus ausschließender Disjunktionen verstanden werden, die nicht in der Lage sind, mit dem Wandel und der Vielfalt der Formen von Subjektivierungs- und Objektivierungsprozessen Schritt zu halten. Genau das war auch das Problem von Simmel, wenn er von der Tragödie der Kultur sprach. Damit ist nun keine denunzierende oder aufhebende Praxis von Gegensätzen zu verstehen, sondern eine konstruktivistische, die es erlaubt, mit empirischer Forschung und daran geknüpfter konzeptueller Arbeit Widerstand gegenüber der Gegenwart zu leisten, wie Gilles Deleuze das einmal formuliert hat. Widerstand gegenüber einer Gegenwart, die Gegensätze homogenisiert und naturalisiert, das heißt sie als zu dürftig denkt und praktiziert. Eine Formulierung von Berger und Luckmann aufgreifend, kann die monadologische Soziologie als Unruhestifter der empirischen Wissenschaften verstanden werden. Sie stiftet produktive Unruhe, sie ist politisch, da sie Wirklichkeit so versteht, dass diese im Übergang und multiple ist. Ein solcher monadologischer Ethos plädiert für ein konsequentes Offenhalten des Sozialen, indem es sich den konkreten molekularen Prozessen zuwidmet, die den kontrastreichen Stoff, das heißt das Ereignen des Sozialen, als problemorientierte Grundlagenforschung ins Zentrum des soziologischen Interesses rückt. Soziologie in dem hier vorgestellten monadologischen Sinne ist Ereignisanalyse des Sozialen.